SWR 2 Tandem.
Seit seinem Zivildienst hat sich Clemens Lennermann für Behinderte engagiert, privat und beruflich. Vor 15 Jahren hat er das Theaterensemble Die Spinner mitbegründet, ein erfolgreiches, integratives Theaterprojekt in Karlsruhe für Menschen mit geistiger Behinderung. Damals war er noch der fitte Spaßmacher, der mit den schnellen Sprüchen. Dann, mit 48 Jahren, hat Clemens Lennermann einen Schlaganfall erlitten. In seinem Theater spielt er jetzt selbst als Behinderter mit, halbseitig gelähmt im Rollstuhl.
Also ich muss sagen, mittlerweile fällt es mir eigentlich relativ leicht. Da habe ich ein bisschen Gebrauch dazu, aber da ist das Theater ein gutes Übungsfeld. Also das finde ich jetzt mal für mich persönlich nicht so schwierig, weil ich bestimme die Situation. Was mich eher nervt, sind so Blicke auf der Straße. Also beispielsweise, ich muss es leider gestehen, ich rauche auch noch. Also das ist krass, wenn man als Rollifahrer auf der Straße steht, in der Fußgängerzone in Karlsruhe eine Zigarette raucht. Die Blicke, die man dann kriegt, so, ha, jetzt sitzt er schon im Rollstuhl, muss immer noch rauchen, so ungefähr. Also auf die Blicke könnte ich manchmal verzichten. Also lieber im Theater, wo es klar ist, hier geht jetzt das Licht an und ich stehe da und ich sag das. Aber wenn dann eine Reaktion kommt im Publikum, freut sie mich ja. Also wenn die Leute lachen, finde ich das grandios, das beflügelt mich geradezu.
Seit seinem Schlaganfall hat sich einiges für Clemens Lennermann verändert. Dass er jetzt in dem integrativen Theaterprojekt mitspielt, das er vor 8 Jahren selbst mitgegründet hat, ist nur eine von vielen neuen Erfahrungen. Die Aufführungen der Theatergruppe Die Spinner haben übrigens wirklich Niveau, findet Patrick Battarillo. Er hat selbst einen behinderten Bruder und ein besonderes Interesse für gute Projekte in diesem Bereich. Er fand die Vorstellung so gut, dass er mit Clemens Lennermann sprechen wollte und ihn zu uns in den SWR einlud.
Clemens Lennermann, Sie sitzen jetzt hier im Rollstuhl bei uns im Studio. War das für Sie jetzt mühsam, hier zu uns ins Studio zu kommen?
Das hatte ich schon schlimmer.
Sie sind ja nun auch im Theater aktiv, darüber sprechen wir noch. Wie ist es denn im Theater in Karlsruhe, also im Sandkorn-Theater? Kommen Sie da gut hin, auf die Bühne, hinter die Bühne?
Also das Sandkorn ist weitgehend barrierefrei, ja. Die haben Gott sei Dank seit einiger Zeit einen Aufzug, wo man in die Probenbühne im ersten Stock kommen kann dann.
Haben Sie so für sich im Alltag immer noch so einen Moment, wo Sie denken, geht es jetzt, kann ich da problemlos hin?
Im Gegensatz zu früher, als ich noch nicht auf einen Rollstuhl angewiesen war, muss ich jetzt halt planen, wohin gehe ich. Und im Zweifelsfall mir es vorher angucken oder jemanden hinschicken und sagen, guck dir das mal an, ob das geht, ob es funktioniert oder nicht. Klar, das kommt ständig vor eigentlich.
Clemens Lennermann, Sie hatten einen Schlaganfall und haben also seitdem die Schwierigkeit, dass Sie im Rollstuhl sitzen und Sie hatten auch Probleme mit dem Sprechen. Wie viel ist denn davon heute wieder da? Also wenn Sie sich jetzt mit dem Clemens Lennermann vor dem Schlaganfall vergleichen, wo sind Sie da wieder?
Also es war eben eine sehr schwere Sprechstörung, aber da hilft jetzt eben auch das Theaterspielen, das Trainieren eben regelmäßig zu sprechen und sauber zu sprechen. Ah, ich glaube, ich habe ziemlich viel aufgearbeitet.
Wenn Sie es auf einer Skala von 0 bis 100 einordnen würden, wo wären Sie da heute?
Also ich würde mich bei 75 sehen vielleicht.
Sie sind aus Karlsruhe und Sie haben sich auch schon im Zivildienst für Behinderte engagiert. Ja. Was haben Sie denn da getan konkret?
Also damals war es so, dass ich halt wie viele andere auch Abitur gemacht habe und Schule als vollkommen sinnentleert erlebt habe. Also man lernt für irgendwas, man weiß nicht, für was man es gebrauchen kann und man hat eigentlich auch nach der Schule keinen Plan, was man machen möchte im Leben. Und da kam dieser Zivildienst genau richtig, weil plötzlich endlich mal was Sinnvolles zu tun, das hat mich gefreut. Und der erste Kontakt zu den Leuten mit Behinderung war halt sofort direkt. Wenn man da Spaß hatte, hatte man sofort einen um den Hals hängen und man hat zusammen gelacht und das hat mich eigentlich motiviert. Das hat Spaß gemacht, so dieses direkte, unverfälscht, einfach Emotionen rauslassen und das hat mir saugut gefallen damals.
Also dieses sich an den Hals hängen, das muss Ihnen so gut gefallen haben, dass Sie auch weitergemacht haben da, denn Sie haben die Arbeit mit Behinderten dann auch zum Beruf gemacht. Inwiefern denn?
Ich habe in einem Wohnheim Alltagsbegleitung für Menschen mit Behinderung gemacht. Arztbesuche begleiten und Freizeitangebote gestalten und ähnliches eben. Gemeinsam einkaufen gehen, überlegen, was wollen wir zum Mittagessen machen und dann gemeinsam kochen und anschließend auch die Küche wieder ordentlich aufräumen und solche Dinge eben. Ja. Schwimmen gehen, kegeln gehen, am Wochenende Ausflüge planen, irgendwo hinfahren, ein bisschen wandern gehen, solche Dinge habe ich gemacht.
Da gab es ja sicher auch schwierige Momente, Momente, in denen man auch mal genervt war.
Das gehört, glaube ich, in jedem Beruf dazu. Die gibt es zwangsläufig, natürlich. Aber wir haben es eigentlich immer, wenn es schwierig war, geschafft, anschließend so Konflikte irgendwie auszutragen, dass man sich anschließend wieder in die Augen schauen konnte. Das ist auch was, glaube ich, Leute mit Behinderung auszeichnet. Die können halt wirklich mal richtig sauer sein und böse sein und dann vielleicht auch mal rumschreien und anschließend aber glätten sich die Wogen auch wieder. Und dann wird auch nicht einem das irgendwie nachgetragen.
Ich bin selbst in meiner Familie mit dem Thema Behinderung in Berührung gekommen. Mein Bruder hat das Down-Syndrom und ich habe da früh gemerkt, dass der sehr kreativ ist, dass er eine natürliche Theaterbegabung hat, also sowohl die kleinen Szenen im Alltag, wo er sich gerne mal in den Vordergrund spielt auf eine sehr charmante Art, als auch wenn man ihm so die Möglichkeit gibt, mal selbst Theater zu machen. Wie haben Sie das denn gemerkt zum ersten Mal, dieses kreative Potenzial von Menschen, die ja sonst eher negativ definiert werden, nämlich über das, was ihnen fehlt und nicht über das, was sie können?
Bei uns fing es eigentlich damit an, dass eben der Verein, der Träger dieser Einrichtung ist, einmal im Jahr eine große Weihnachtsfeier gemacht hat. Und da war das Anliegen, dass möglichst aus jedem der Wohnheime eine Gruppe irgendeinen Beitrag liefert, einen kreativen. Und dann haben wir eben in dem Wohnheim rumgefragt, wer hätte Lust, wer würde da mitmachen. Und da haben wir halt uns überlegt, was können wir machen? Machen wir es mit Musik oder sprechen? Und dann war klar, sprechen wollen die meisten eher nicht. Dann haben wir zu einer Musik eine kleine Inszenierung gemacht, sind regelmäßig dann in die Turnhalle der Werkstatt gefahren und haben das abends einstudiert und dann auf der Weihnachtsfeier vorgeführt. Das war so quasi die Kerntruppe derer, die später dann auch Theater spielen gegangen sind.
Das Karlsruher Integrative Theaterprojekt Die Spinne arbeitet mit Schauspielern mit geistiger Behinderung und mit professionellen Schauspielern des Karlsruher Sandkorn-Theaters. Das Theater, diese Truppe, die haben Sie vor 14 Jahren mitbegründet, gemeinsam mit Regisseurin und Theaterleiterin Steffi Lackner. Wie sind Sie denn damals auf den Namen gekommen, Die Spinne?
Die Spinne kam tatsächlich von einer der Teilnehmer.
Also von der Person mit einer geistigen Behinderung?
Genau. Die gesagt haben, die sagen ja immer, wir spinnen so. Ne? Und so sind wir drauf gekommen. Und das hat sich etabliert. Und dabei blieb es dann auch.
Und man kann ja auch kreativ rumspinnen.
Ja, genau.
Damals, was war denn da Ihre Rolle in diesem Ensemble ganz am Anfang? Was haben Sie da konkret gemacht?
Ja, also es war so, dass ich dann irgendwann aus dem Wohnheimbereich, aus der praktischen Arbeit mit den Menschen mit Behinderungen raus bin. Ich habe Öffentlichkeitsarbeit übernommen dann für den Verein Lebenshilfe, das also Projekt finanziert.
Ja. Ich sage es ganz kurz, die Lebenshilfe ist ein gemeinnütziger Verein, der Menschen mit geistiger Behinderung fördert und unterstützt.
Ja, ich habe meine Rolle als Öffentlichkeitsarbeiter eben genutzt, auch Werbung zu machen für die Spinner. Und ich stand mit auf der Bühne und war eben auch bei der Stückentwicklung dabei, weil unsere Stücke entstehen nie so, dass wir ein festes Buch haben oder... sondern wir haben eine Idee, wohin könnte die Reise gehen. Und wir improvisieren gemeinsam dann einzelne kleine Szenen. Alles wird mitgeschrieben, wer was gesagt hat und auch wie er es gesagt hat. Und das bildet letztendlich den Kern der Stücke, die wir dann gemeinsam entwickeln.
Also wenn wir nochmal in diese Zeit zurückgehen, ganz am Anfang, als Sie ohne Behinderung mit den geistig behinderten Menschen auf der Bühne standen, wie war denn diese Arbeit mit denen? Musste man da so eine besondere Rücksicht nehmen die ganze Zeit oder war das völlig gleich auf Augenhöhe?
Also das ist, glaube ich, das, was das Projekt von Anfang an ausgezeichnet hat, vor allem im Theater eben, die Professionalität, also professionelle Bedingungen, das heißt eben richtige Technik, richtiges Licht, nicht so dieses Behindertentheater, wie ich es bis daher gekannt habe, halt irgendwie selber gezimmerte schlechte Kulissen und der Mensch mit Behinderung steht hinter der Kulisse und kriegt dann am schlechtesten Fall von der Seite den Text eingesagt, den er aufsagen soll dann, ja. Sondern es war immer der Anspruch, die sollen selber sprechen, mit eigener Stimme und deswegen auch das Improvisieren, dass man eben, also letztendlich in einem unserer Stücke sagt nie einer der Menschen mit Behinderung irgendwas, was er nicht vorher selber schon mal so gesagt hat.
Also geändert hat sich die Situation am 10. Oktober 2010. Das war der Tag, an dem Sie Ihren Schlaganfall erlitten haben. Ja. Was ist denn da passiert?
Man geht ja oft davon aus, dass Schlaganfall gewisse Risikofaktoren hat, wo man so im Vorfeld das irgendwie erkennen kann. Ich war eigentlich gesund, topfit, jede Vorsorgeuntersuchung gemacht. Ich war 48 und kam gerade aus einem mehrwöchigen Urlaub in Griechenland zurück, wo ich mich super erholt habe. Eigentlich 3 Wochen unter einer Palme gelegen, muss man sagen. Und es war mein letzter Urlaubstag, bevor ich wieder anfangen sollte zu arbeiten. Da habe ich gedacht, oh, da mache ich abends was Schönes zu essen zu Hause und habe eingekauft und war in der Küche, habe gekocht. Und dann kam meine Frau und haben wir angefangen zu essen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, weißt du was, ich hole jetzt noch, letzter Tag vom Urlaub, ich hole noch eine Flasche Wein in der Küche. Dann ist sie irgendwann hinterhergekommen, weil sie gedacht hat, so lange hat der Kerl noch nie gebraucht, um eine Flasche Wein zu holen. Da stand ich irgendwie in der Küche und habe versucht, diese Flasche unterm Arm zu fixieren, um sie zu öffnen. Also da konnte ich schon nicht mehr mit der linken Hand richtig greifen. Da hing schon die Lippe, also Gesichtslähmung war schon da. Und dann hat sie einen Arzt angerufen und also die Jungs kamen rein und haben sofort erkannt, es ist ein Schlaganfall und gesagt, zack, zack, jetzt muss es schnell gehen.
Was waren denn die unmittelbaren Folgen davon? Also wie ging es Ihnen dann körperlich?
Also daran habe ich jetzt gar nicht mehr so konkrete Erinnerungen, weil ich wurde relativ schnell in ein künstliches Koma versetzt. Als ich wieder klar denken konnte, halbwegs, wusste ich nicht eigentlich, was ist mit mir passiert. Ja, also ich konnte nicht sprechen, weil ich hatte einen Luftröhrenschnitt. Und ich habe versucht, mich als allererstes an die Geburtsdaten meiner Töchter zu erinnern. Habe gedacht, wenn du die noch weißt, dann bist du nicht ganz gaga.
Und
waren weil das da? War eine Sorge. Also ich wusste wirklich ja nicht, habe ich jetzt einen Blumenkohl statt einem Hirn oder habe die Geburtsdaten, konnte ich erinnern. Ja. Das.
Was war denn dann sozusagen der Stand? Also was ging nicht mehr und was ging noch?
Also ich konnte das rechte Bein bewegen und den rechten Arm bewegen, aber das linke Bein und den linken Arm überhaupt nicht mehr.
Es ist ja eine ganz, ganz schlimme Situation, die dann über einen so hereinbricht. Wie haben Sie sich denn da gefühlt? Waren Sie einfach verzweifelt?
Ich glaube, ich war schon sehr verzweifelt. Zwischendurch auf jeden Fall, ja. Und habe mir auch so Gedanken gemacht, warum musste ich das jetzt eigentlich überleben? Wäre es nicht besser gewesen? Ich wäre an dem Schlaganfall gestorben. Viel hat tatsächlich nicht gefehlt. Also eine Nacht muss es wohl richtig arg auf der Kippe gestanden sein. Da haben die mich nochmal notoperiert, weil irgendwie so ein Blutgerinnsel sich am Kopf gelöst hatte, was dann nachgeblutet hat nach innen. Heißt also, ich war im Prinzip klinisch tot ein paar Mal.
Also eine ganz.
Also wenn ich eine Patientenverfügung gehabt hätte, säße ich heute jetzt nicht mehr hier. Das also haben die meine Frau nachts auf dem Flur gefragt, nachts um 3. Hat er was unterschrieben oder nicht? Dann hat sie gefragt, ja, was wäre, wenn er was unterschrieben hätte? Dann hat der Arzt gesagt, dann würden wir jetzt aufhören. Und was passiert dann? Ja, dann ist er tot. Dann hat sie gesagt, nee, weitermachen. Ich bin mir sicher, er wollte das nicht, dass sie jetzt aufhören.
Also ganz, ganz schlimmer Moment. Und jetzt bin ich aber erstmal froh, dass Sie hier sitzen bei uns und auch weiter Theater machen konnten. Was war denn, also dazu kommen wir jetzt natürlich, wie Sie wieder zum Theater gekommen sind. Was war denn dann damals erstmal die Prognose? Also was hat man Ihnen gesagt? Das und das kann wieder werden.
Also es war relativ schnell klar, ich werde wohl nicht mehr berufstätig sein können, weil ich hatte eben auch Konzentrationsstörungen und einen Neglect. Das ist eine ganz super Sache, toll. Eine Aufmerksamkeitsstörung. Das heißt, ich habe Dinge, die links von mir waren, dann irgendwann nicht mehr wahrgenommen. Ich habe meinen Teller nur auf der rechten Seite leer gegessen und nur die rechte Seite des Gesichts rasiert. Also das heißt, also wirklich in Reihenform. Oliver Sacks, der bekannte Neurologe, beschreibt es in einem seiner Bücher auch so. Eben mit dem Mann, der nur die halbe Pizza gegessen hat.
Also wenn wir jetzt schon bei Richtungen sind und bei Seiten, das ist natürlich eine Frage, die im Theater eine große Rolle spielt.
Ja.
Welche Rolle hat denn das Theater in Ihrer Arbeit am Körper, an Ihrer Rehabilitation gespielt?
Ich glaube, es ist einfach ein super Training. Also es ist ein umfassendes Training, alles, also Gedächtnisleistung und eben dieses erwähnte, wo stehe ich auf der Bühne, wo sind die anderen, das ist was ganz Wichtiges im Theater, dass man eben auch ohne, dass man jetzt direkt immer hingucken muss, ungefähr weiß eben, ah ja, okay, jetzt Hans-Peter steht rechts hinter mir oder so, ne? Das hat viel geholfen, glaube ich, das Training, Theater.
Haben Sie denn während dieser ganz schlimmen Zeit, als das gerade passiert war, hatten Sie da noch Gedanken an die Spinne, an das Theater, an Ihre Rolle, ja vielleicht auch in laufenden Projekten?
Also ich wollte unbedingt da wieder rein in das Projekt. Das war schon Motivation, das wieder sich anzustrengen und sich zu bemühen. Und also ich konnte es mir nicht vorstellen, das aufzugeben.
Wann haben Sie denn zum ersten Mal wieder auf der Bühne gestanden bei den Spinnern?
Da gab es einen Mini-Auftritt mit einer alten Szene, die ich auch noch drauf hatte. Also das war ein sehr warmer Moment. Also mit den anderen gemeinsam rauskommen im Rollstuhl und dann eben so bis an den Bühnenrand vorfahren und dann die Gesichter im Publikum zu sehen. Ah, da ist der Kollege und die Kollegin, die da hinten sitzt, die verdrückt sich gerade ein Tränchen. Und ja, es war ein wirklich sehr emotionaler Moment.
Was war denn auf der Bühne plötzlich anders? Also ich stelle mir das vor, Sie sind da zum ersten Mal nach dem Schlaganfall, sitzen im Rollstuhl und wollen irgendwie an diese alten Rollen ran. Ja. Und dann ist aber da dieses Gerät und Sie waren auch gelähmt auf der linken Seite.
Ja? Ganze linke Seite.
Ganze linke Seite gelähmt. Was war da schwierig und was war einfach unmöglich?
Also was ganz am Anfang das Schwierigste war, war wieder das Freisprechen eigentlich. So drauf zu vertrauen, es funktioniert, die Stimme kommt. Das war schwierig.
Jetzt ist es ja auch so eine Sache, dass man, wenn man zum Behinderten wird, auf eine gewisse Art, auf einmal auch merkt, dass die Menschen einen anders wahrnehmen. Wie war das denn für Sie dann auf der Bühne zu sein im Rollstuhl? War da auch so ein Gefühl von eventuell ja Charme oder ich bin hier in einer neuen Rolle da, werden die mich mögen, werden die mich annehmen wie vorher dabei?
Also das kann ich so gar nicht sagen, nee. Also das Einzige, was mir unangenehm gewesen wäre, wenn jemand vermutet hätte, da sitzt jetzt ein Nichtbehinderter und spielt den Rollstuhlfahrer, was ja leider oft genug auch im Fernsehen so vorkommt, ne? Anstatt Schauspieler mit Behinderung, die tatsächlich im Rollstuhl sitzen, zu nehmen oder Werbefotos, ganz krass. Ich bin jetzt eben, seit ich in der Rolle bin, beschäftige ich mich ein bisschen mehr mit dem Thema, eben auch so über soziale Medien. Raul Krauthausen ist da ein sehr aktiver Mann, so in dieser Empowerment für Leute mit Behinderung, Bewegung. Die nervt es unendlich, wenn eben so falsche Behinderte, sage ich jetzt in Anführungszeichen, dann in so einem schlechten Rollstuhl drin sitzen und dann irgendwie denen dann mimen. Ne? Also was mir gut gefallen hat, war, wir haben ja oft im Publikum auch Menschen mit Behinderung, Rollifahrer naturgemäß dann eben eher in den vorderen Reihen. wenn ich da dann einen sehe und ich bei dem so eine Art Solidarität in den Augen sehe, das gefällt mir gut. Also wenn der mir quasi signalisiert, hey, du hockst im Rollstuhl wie ich, aber das finde ich gut, dass du da vorne bist, das gefällt mir gut so. Das sind schöne Momente, das macht Spaß dann.
Ich habe eine Aufführung des Theaters Die Spinner gesehen, also ihr Theaterprojekt am Sandkorn-Theater in Karlsruhe. Und zwar das Stück Als der Markgraf die Inklusion verschlief. Das hat mich wirklich sehr beeindruckt und zwar ganz unabhängig davon, dass es sich um ein integratives Theaterprojekt handelt, war das nämlich einfach tolles, modernes Theater. Hören wir uns mal einen kurzen Ausschnitt an aus dieser Aufführung, den ich damals aufgenommen habe. In dem Ausschnitt geht es um die Frage, wie man eigentlich über Behinderung spricht, also welche Wörter können verletzend sein, aber auch darum, zu welchen Absurditäten eine politisch korrekte Sprache führen kann. Die Szene spielt in einer fiktiven Familie, die Kinder sind gerade von der Schule nach Hause gekommen und sie berichten von den neuen Mitschülern mit Behinderung, die jetzt auch in ihrer Klasse sind und die Normalen in Anführungszeichen, die werden dabei von den Behinderten gespielt.
Wir haben einen Neuer, der heißt Mongo.
Also das sagt man jetzt wirklich gar nicht mehr. Das heißt jetzt Down-Syndrom.
Quatsch, Merida. Das heißt nicht mehr Down-Syndrom, das heißt Dysphasie 21.
Ja, es stimmt, weil es eine Anomalie am 21. Chromosom gibt.
Sag doch nicht Anomalie, das klingt immer so abwertend.
Sag lieber Besonderheit.
Die Lehrling hat geschrieben, die Tafel, alle sind besonders.
Also sogar Sabine hat das verstanden. Und das, obwohl sie visuell herausgefordert ist.
Ich dachte, sie ist blind. Ich dachte, sie ist verhaltensoriginell.
Hey, das hab ich gehört. Ich bin zwar blind, aber nicht schwerhörig.
Das heißt hörbehindert.
Ja, wir sind nur nicht taub.
Hey, hör los.
Ist ja gut, ich hab's jetzt auch kapiert, obwohl ich im Pflegefall bin.
Aber du bist doch kein Pflegefall. Du benötigst lediglich persönliche Assistenz, ja.
Genau, wie Didi?
Besonders Begabten.
Einfach unsere Behinderten?
Besonders Begabten.
Einfach unsere Behinderten?
Besonders Begabten!
Ja, was ist denn jetzt mit diesen besonders begabten Behindis?
Die kommen nicht weiter.
Oh Mann, und das schimpft sich dann Inklusion. Also wenn ich nicht an den Rollstuhl gefesselt wäre, würde ich doch mal hingehen und denen was erzählen.
Opa, du, das sagt man doch nicht mehr. Du bist nicht an den Rollstuhl gefesselt. Sondern nur darauf angewiesen.
Ja, wo genau liegt da jetzt der Unterschied?
Der Unterschied liegt in der Sprache. Wir alle müssen einen respektvollen Umgang mit der Sprache einüben.
Ein Ausschnitt aus einer Aufführung der Theatergruppe Die Spinner in Karlsruhe. Clemens Lennermann, Sie sind da auch drin in der Szene. Ja. Also Sie haben jetzt gerade nochmal über die Szene gelacht, ich ja auch. Es ist sehr lustig. Und Sie haben auf der Bühne auch gelacht, während Sie sich selbst quasi als Krüppel bezeichnen. Ja. Krüppel ist ja ein sehr hartes Wort. Also so ähnlich wie heute das Wort Behinderte ja auch schon von manchen Menschen abgelehnt wird als ein schwieriges, vielleicht potenziell beleidigendes Wort, obwohl es ja selbst mal eingeführt wurde, um zumindest bei geistig Behinderten die Bezeichnung Schwachsinnige zu ersetzen. Da entsteht ja auch irgendwie so ein sprachpolitisches Rennen, so ein bisschen Hase und Igel. Man versucht ein neutrales Wort zu finden und dann wird es ganz schnell wieder negativ belegt. Wie sehen Sie es vor dem Hintergrund Ihrer eigenen Erfahrungen? Ist es besser, dann nach neuen Bezeichnungen zu suchen oder eher mit Selbstbewusstsein alte Bezeichnungen zu vertreten?
Es ist vielleicht manchmal besser, statt eben dieser unständlichen Drumrum-Gerederei, wenn man wirklich offensiv einfach die Dinge benennt, wie sie sind. Vielleicht ein blödes Beispiel jetzt, so diese Schwulenbewegung zum Beispiel. Schwul war früher ein schlimmes Schimpfwort und heute benutzen es die Homosexuellen quasi als Kampfbegriff. Das heißt, sie haben es, glaube ich, ganz gut geschafft, so einen Begriff dann einfach offensiv für sich zu nutzen. Und wenn man dann genau hinschaut, gerne wird Handicap verwendet, was aber eigentlich auch ein verletzender Begriff ist. Wenn
also
man
Handicap sich, statt Mensch mit Behinderung, dann hat er halt ein Handicap.
Genau, Handicap, wenn man es von der Geschichte her sich anguckt, heißt es eigentlich Cup in the Hand, also den Becher in der Hand. Daher kommt das Wort vom Betteln, also weil ja eben früher viele von den Menschen mit Behinderung aufs Betteln angewiesen waren, um sich einen Lebensunterhalt irgendwie zu erwirtschaften. Und Handicap kommt tatsächlich von diesem Betteln eigentlich. So gesehen ein extrem abwertender Begriff, den man gerne benutzt, weil der hört sich eben Englisch an und elegant und dann denkt man, ja, es ist dann nicht so schlimm, ne?
Jetzt haben Sie mit dem Schlaganfall natürlich auch einen ganz krassen Perspektivwechsel durchgemacht. Also vorher waren Sie als in Anführungszeichen normaler mit den Behinderten auf der Bühne. Jetzt sind Sie einer von denen auf der Bühne. Wie waren denn die Reaktionen und wie sind die Reaktionen heute der geistig Behinderten auf Sie, wenn Sie im Rollstuhl sitzen?
Ja, also es ist ganz unterschiedlich. Also das hat sich auch so ein bisschen gewandelt und angepasst. Also ich glaube, einem aus der Truppe, dem gefällt sehr gut, dass er jetzt quasi der ist, der auch mehr mal helfen kann. Das stärkt sein Selbstbewusstsein, glaube ich, so ein bisschen jetzt auch. Also wir haben eben eine Probenbühne und da muss man, um auf die Bühne hochzukommen, eine relativ große Stufe bewältigen. Da ist er gerne und jederzeit bereit, mir da irgendwie beim Hochsteigen zu helfen und noch einen Rolli hinterher hochlupfen und so. Ganz selbstverständlich, ohne großes Gewese drum zu machen. Es ist mittlerweile fast normal so.
Ihr Theater Die Spinner in Karlsruhe, das nennt sich Integratives Theaterprojekt. Da gibt es auch andere Bezeichnungen. Man könnte Behindertentheater sagen, Inklusionstheater oder Disabled Theater. Was trifft denn für Sie am besten? Welcher Ausdruck?
Ja, wir verstehen es als inklusives Theater. Das trifft es, glaube ich, am ehesten.
Was halten Sie denn von Behindertentheater als Ausdruck?
Also da habe ich halt schlimme Bilder im Kopf. Also mit viel gutem Willen machen da irgendwelche Sozialarbeiter was und so. Es ist meistens nicht richtig gut und es verheizt halt so ein bisschen die Leute mit Behinderung. Sie werden im schlimmsten Falle ausgestellt und kommen nicht gut weg dabei. Und was wir jetzt eben in unserem Projekt gelernt haben, ist mit der entsprechenden professionellen Begleitung, also Technik professionell und Regie professionell und Unterstützung eben auch durch Profi-Schauspieler, können die wirklich zu großen Leistungen heranwachsen. Und deswegen fände ich es schade, wenn es eben so dieses Behindertentheater und der wird einer, der ist halt behindert, den stellt man halt irgendwo hin und er kriegt im blödesten Fall ein doofes Hütchen auf oder so. Das ist dann so ein bisschen Karneval und nee, die Leute mit Behinderung bei uns, die können was sagen, die haben auch was zu sagen. Und es ist toll, wenn sie da die Chance kriegen, das auszudrücken. Also wir wollten eben weg so ein bisschen von dieser Hilfsempfängerschiene. Menschen mit Behinderung sind nur welche, die eben brauchen immer Hilfsleistungen und kosten im schlimmsten Fall einen Haufen Geld und so. Nee, sondern wir wollten eben die andere Seite auch so ein bisschen hervorheben. Die können, wenn sie die guten Rahmenbedingungen haben, tolle Sachen machen und haben viel zu geben auch.
Ich würde jetzt nochmal gerne ganz konkret fragen, warum brauchen wir denn in unserer Gesellschaft inklusives Theater?
Ich sage jetzt mal ganz platt, vielleicht öffnet es manchen Leuten ein Fensterchen, was sie vorher so noch nicht gesehen hatten. Ein Blick auf Menschen eben mit einer Behinderung und die stellen plötzlich fest, oh, das ist ja ganz anders, als ich mir das immer vorgestellt habe. Also das ist ja gar nicht so fürchterlich traurig und arm und denen geht's immer nur furchtbar schlecht oder so. Also das, was mir passiert ist, kann ja anderen auch passieren. Also ein Unfall ist schnell passiert und durch einen Unfall kann man sehr schnell eben in die Situation geraten, in der ich jetzt bin. Und wenn so jemand dann vorher vielleicht unser Theater gesehen hat, dann hat er vielleicht auch dann auf sein Schicksal einen anderen Blick dadurch. Im besten Falle, wenn es uns das gelänge, dann wäre es eine tolle Sache.
Also ein Theater, in dem Behinderte mitspielen, hat ja im Prinzip zwei Möglichkeiten. Also entweder spricht man explizit über Behinderung, so wie jetzt in dem Stück, das ich gesehen habe bei Ihnen, oder umgekehrt, das Theater kann versuchen, Behinderung ganz normal zu machen, also indem man die Behinderung eben nicht thematisiert und Behinderte über ganz andere Themen sprechen lässt. Was ist denn so Ihrer Erfahrung nach die bessere Marschrichtung?
Also bei uns war es immer so, dass wir eigentlich gesagt haben, uns wäre es ganz recht, wenn eigentlich die Leute, die im Publikum sitzen, durch das Stück so gepackt werden, dass sie irgendwann aufhören, darüber nachzudenken, ja, wer von denen ist denn jetzt der Behinderte und wer ist denn jetzt der Schauspieler, der Profi, wenn das irgendwann wegfällt, einfach weil das die Materie fasziniert oder weil es spannend ist, ne?
So, wir nähern uns jetzt dem Ende unseres Gesprächs. Herr Lennermann, Ihr Schlaganfall und die Folgen, wenn Sie da zurückblicken, was hat Ihnen denn am meisten geholfen? Also was war so die Ressource, wo Sie sagen, das war am wichtigsten für mich, um weiterzugehen und wieder zu einer gewissen Stärke zu finden und auch zurück auf die Bühne zu finden?
Über alles gesehen würde ich sagen, einfach Menschen, die einem das Gefühl geben, sie glauben an dich. Also nicht diese Mitleidsnummer fahren, sondern eher halt wirklich so ein bisschen pushen auch, sagen, hey komm, du schaffst das, wir sind uns da sicher und wir gehen den Weg auch mit dir zusammen. Das würde ich sagen, sind die, die mir am meisten geholfen haben.
Haben Sie so für sich jetzt so ein grundlegendes Gefühl von Optimismus gefunden oder gibt es da auch Momente, wo Sie dann doch nochmal verzweifelt sind?
Ha, es gibt schon immer wieder Situationen, wo man denkt, oh nee, das schaffe ich jetzt wirklich nicht mehr. Ich bin irgendwie jetzt mit meinen Kräften, jetzt habe ich es lang genug ausgehalten, jetzt könnte es ja mal gut sein wieder, ja, so ungefähr. Also wie wenn man, was weiß ich, das Bein sich bricht, ja, es wird dann halt eingegipst und dann hat man vielleicht mal eine Zeit lang Stress, ja, und dann muss man sich anstrengen und so und irgendwann kommt der Gips runter und dann ist aber auch wieder gut und dann kann man wieder weitermachen, wo man vorher aufgehört hat. Das wird halt jetzt bei mir nicht mehr stattfinden in der Form. Das ist manchmal immer noch sehr schwer, sich darüber bewusst zu werden und es zu realisieren. Aber ich versuche damit zurechtzukommen.
Also in solchen Momenten, dann helfen Ihnen andere Menschen, haben Sie gesagt, auch das Theater?
Auf jeden Fall. Theater ist ein großartiger Ego-Pusher, sage ich jetzt mal. Es gibt nichts Schöneres, als wenn man jetzt wirklich halt hart gearbeitet hat für so ein Stück, und das dann abliefert und man hat so, ich würde jetzt mal sagen, so den Flow. Man hat so ein Gefühl während der Vorstellung, hey, heute läuft's gut. Im besten Falle kommt dann nicht noch irgendwie ein grandioser Fehler und es läuft auch durch. Und wenn man anschließend dann sich verbeugen darf im Licht und Leute begeistert sind und klatschen. Das ist einfach ein toller Moment. Das gibt mir viel.
Seitenwechsel, wie es ist, in einem Behindertentheater, das man als gesunder Mensch gegründet hat, nach einem Schlaganfall selbst als Behinderter mitzuspielen. Das Gespräch mit Clemens Lennermann führte Patrick Battarilo im Jahr 2016. Zurzeit arbeitet die Theatergruppe unter Hochdruck an ihrem neuen Stück. Es heißt Die Dinge des Lebens. Informationen zu Aufführungen und zur Geschichte des Karlsruher Theaterensembles Die Spinner finden Sie auf der Website des Ensembles www.die-spinner.com.